Für alle, die uns nur zuhören, möchte ich einmal kurz sagen, wir befinden uns in einem Keller, unserem zukünftigen Set, das aber leider noch nicht richtig eingerichtet ist.
Ja, da hat uns die Realität ein bisschen eingeholt, was die Renovierung dieses Kellers angeht. Dazu gibt es aber nächste Woche ein Video auf CSB, in dem Jonas und Alper ein bisschen mehr über den aktuellen Zustand des CSB-Sets reden.
Da gibt es wirklich den heißen Gossip, was hier wirklich passiert ist, warum das so aussieht, wie es aussieht und warum es wirklich den Vibe hat, als ob hier jeden Moment Lars Eidinger auftritt und noch irgendwie so ein Theaterstück performt.
Nackt.
100%. Anders kennen wir ihn nicht.
Das soll uns nicht aufhalten. Wir nehmen hier trotzdem einen Podcast für euch auf. Und wir haben heute einen ganz, ganz tollen Podcast.
Das stimmt.
Wir reden nämlich über Dinosaurier gleich.
Das ist aber gefühlt schon wieder Jahre her, dass wir diesen Podcast aufgenommen haben. Also
diesen Teil, ja.
Das stimmt, also diesen Dino-Teil, weil ich weiß nicht gar nicht mehr, ob wir irgendwas Problematisches gesagt
haben. Nein, bestimmt nicht. Aber wir haben einen super Gast da, den Daniel Herzensberger.
Das stimmt.
Und mit dem reden wir nachher drüber. Aber wir haben natürlich auch die Starts der Woche für euch. Und wir reden so ein bisschen gleich noch, was wir in so letzter Zeit gesehen haben. Ne?
Das alles gibt es nach dem Intro. Viel Spaß!
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast, und ich würde doch am liebsten mal sagen, willst du dich mal selber vorstellen?
Ja, kann ich gerne machen. Mein Name ist Daniel Herzenberger, ich bin Filmwissenschaftler und habe mich jetzt schon sehr, sehr viele Jahre auseinandergesetzt mit Dinosaurier im Film. Im Zuge der Sonderausstellung Kinosaurier zwischen Fantasie und Forschung am Niedersächsischen Landesmuseum Hannover, die ich zusammen mit der Paläontologin Dr. Annette Richter entwickelt habe, und am Naturhistorischen Museum in Wien, da war die Ausstellung zu sehen. Ja, und die Forschung hört nie auf, denn gerade im Zuge von Jurassic World Rebirth, und da gibt es noch eine ganze Menge, auch filmwissenschaftlich, zu entdecken.
Und natürlich ist der Aufhänger Jurassic World 4 läuft gerade in den Kinos, und deswegen erstmal die Frage, Dani. Wie fandest du denn Jurassic World 4?
Das ist eine gute Frage. Als Filmwissenschaftler fand ich, dass der Film interessante Versatzstücke hatte. Gerade wieder so Back to the Roots, die Entdeckung einer Lost World mit einer Abenteuergruppe, eine vergessene Welt, die erschlossen werden muss. Dinosaurier, 3 Stück müssen ja gefunden werden. Und dahingehend entwickelt sich dann so eine abenteuerliche Reise auf der Insel. Das fand ich ganz interessant, so mit Blick auf diese Lost World-Geschichten auch wieder. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass der Film doch recht simpel war. Er hat mich so ein bisschen auch an Videospiel erinnert, ne? Also sammle 3 Blutgruppen von 3 großen Dinosauriern.
In unterschiedlichen.
Also nicht nur Dinosaurier, sondern halt verschiedenen Tieren. Ne? Unter Wasser, an Land sind dann ja die Dinosaurier, und dann in der Luft. Und dann kehren wir wieder zurück. Zwischendurch wird noch ein bisschen gegessen und gefuttert seitens der Dinosaurier. Und dann war es das auch schon. Also die Handlung war wirklich sehr, sehr, vielleicht sogar etwas zu simpel.
Mhm. Ja, manchmal reicht aber auch das so, das Simple. Das habe ich irgendwie so an dem Film gemacht, aber wie sah es bei dir so Dino-Technik aus da? Hattest du, hattest du Bedenken bei den ganzen genetisch modifizierten Dinos so? Ist das so etwas, was du generell begrüßt, oder eher schon auch schon ab Jurassic World 1 so eher so, gesehen hast?
Okay, das ist eine sehr spannende Frage und eine vielfältige Frage, muss ich sagen, weil meinem Kopf schwirrt es da natürlich sofort an so verschiedenen Ansätzen. In Jurassic World von 2015 fand ich, also von Colin Trevorrow, fand ich diesen Ansatz doch noch spannend, dass der Indominus Rex in der Jurassic World erschaffen werden musste, weil es ja hieß seitens der Bryce Dallas Howard, niemand ist mehr interessiert an Dinosauriern. Was ja eigentlich schon mal, wenn man so bedenkt, ziemlich absurd ist, weil wir gehen ja auch in Zoos und gucken uns nach wie vor gerne Tiere an und sozialisieren ja unsere Kinder noch damit, und es macht ja nach wie vor Spaß, sich auch Löwen anzugucken, beispielsweise heute, oder auch Aquazoos oder Serengeti-Parks. Das ist das eine. Aber ich fand in der Jurassic World, damals war das auf so einer metareflexiven Ebene interessant, dass quasi gesagt wurde, Dinosaurier wurden uns seit 1993, also seit Jurassic Park 1, im Zuge der Special, also der digitalen Spezialeffekte, immer wieder gezeigt. Damals war es neu. 2015 ist es nicht mehr neu. Wir haben schon zuhauf digitale Dinosaurier und digitale Monstren und digitale Drachen gesehen. Was kann jetzt also noch in die Jurassic World geholt werden, um Dinos spannend zu machen? Und das ist dann eben ein Monster. Und das thematisiert dann ja auch dieser Film, dieses Spannungsfeld aus, wann wird ein Dinosaurier überhaupt zum Monster? Und also wenn die aus dem Gehege ausbrechen, wie Tiere, die wie ein Löwe aus dem Zoo ausbrechen würde, würde ich auch sagen, das ist jetzt ein Monster, weil es Jagd auf mich macht. Solange das im Gehege ist, kein Problem. Und der Indominus Rex und der Indoraptor im zweiten Teil sind dann ja per se genetisch erschaffene Monstren. Das fand ich dann einen spannenden Ansatz sozusagen. Und das gab es auch schon immer wieder in der Dinosaurier-Literatur und Filmgeschichte, dass Dinosaurier Monstren waren. Insofern hatte ich persönlich kein Problem damit. Die Frage ist jetzt, ob es in Rebirth dann halt das dritte Mal der Fall ist, dass wir da eine Art Kaiju haben. Mhm. Und wo ich dachte, okay, das haben wir jetzt schon zweimal gesehen, muss es jetzt auch ein drittes Mal sein? Weil das hat sich dann so ein bisschen totgelaufen an der Stelle.
Ich habe auch irgendwie das Gefühl, die haben halt diese wie du sagst, Kaijus ja erfunden, aber eigentlich wollen doch alle immer nur den T-Rex sehen, heißt immer Rexy, Rexy, Rexy und es ist ja auch eigentlich immer der gleiche T-Rex, also bis auf in dem zweiten Jurassic Park. Und das wollen ja alle sehen und ich habe irgendwie das Gefühl, den Leuten wird das vollkommen reichen, so echte Dinosaurier in Form von Jurassic Park-Dinosauriern zu sehen, wie wir sie seit 93 kennen. Mhm. Aber die Filmstudios denken, ja, wir müssen unbedingt einen draufsetzen. Und ich fand dann so gerade beim Indoraptor, da haben sie so ein paar Sachen, oder auch schon beim Indominus, so ein paar Sachen zu viel. Also dieses Camouflage, sie haben es ja versucht, wissenschaftlich herzuleiten, wo das herkommt, aus welchen Tieren da welche Gene stammen. Aber ich fand es so ein bisschen drüber und so, ja, was kommt halt im fünften Teil? Irgendwie so ein Mecha T-Rex oder sowas, um halt das Ding noch weiter zu spinnen. Sie haben ja sowieso schon immer alle Dinosaurier so ein bisschen größer gemacht. Der Mosasaurus ist ja auch wesentlich größer, als er im Original war. Aber wir wissen ja bereits seit 1993, dass das ja eh alles modifizierte Dinosaurier sind. Also weit weg von der, also schon weit weg von der Realität. Und ja, wie siehst du das? Wie würdest du es sehen, wenn realistische Saurier wären? Meinst du, es wäre noch spannend für die Leute?
Meinst du optisch oder wie insgesamt die inszeniert werden?
Ja, wenn sie jetzt nach aktuellem Stand der Wissenschaft inszeniert wären, wäre das noch so ein interessanter, gruseliger Film oder wäre das?
Nein, wäre es nicht. Das ist nämlich so der spannende Punkt. Wenn wir Dinosaurier im Film akkurat darstellen würden, hätten wir riesengroße Hühnchen. Denn, also.
Ey, ich würde es auch gerne sehen. Ja.
Also. Seit 1996, 97 ist belegt durch große Federfunde in der chinesischen Provinz Liaoning, dass Dinosaurier Federn hatten und befiedert waren. So, und von daher ist es jetzt ganz interessant, dass Filme noch einem alten wissenschaftlichen Stand des Dinosauriers entsprechen. Also diese ledrige Haut, schuppig, drachenhaft kommen sie daher, weil sie dann halt auch eben monströser aussehen. Also das, was wir unter Monster erst verstehen, weil das ist ja auch ein Theoriebild, das wir dann halt erschaffen und kreieren. Aber im Endeffekt war der T-Rex beispielsweise auch mindestens teilweise befiedert. Ja. Also ein ausgewachsener T-Rex hatte ja so 13 Meter Länge circa. Das heißt, dass er höchstwahrscheinlich dann so eher im Kopfbereich ein bisschen befiedert war. Aber das passt natürlich nicht in einen Action-, Monster- oder Kaiju-Film, wenn dann dort ein großes Chicken Jagd auf die Parkbesucher macht. Das ist dann eher eine Komödie. Und insofern wird dann ein altes Bild des Dinosauriers, wie gesagt, aufgegriffen. Damit geht aber auch die Wahrnehmung, also wie Dinosaurier wahrgenommen werden in der Kultur, das wird so ein bisschen in eine falsche Richtung da natürlich gelenkt, weil dieser Federgedanke ist kaum bekannt. Ne? Mhm. Es sei denn eben, man beschäftigt sich intensiver damit oder geht mal ins Museum und lernt das dann halt auch. Aber wir sehen auch jetzt 2025 in Jurassic World Rebirth ein völlig veraltetes Bild von Dinosauriern. Mhm.
Also könnte man rein theoretisch meinen, so 1993, als der erste Jurassic Park erschienen ist, so, da war noch der alte Stand der Wissenschaft, da hat man es nicht besser gewusst. Und dass man sich jetzt aktuell eigentlich so wirklich bewusst dafür entscheidet, diese alte Wissenschaft anzuerkennen, um wirklich Spannung zu erzeugen. Und rein theoretisch könnte man ja auch sagen, das sind ja alles fiktive Wesen jetzt wirklich. Also die wir jetzt in Jurassic World Rebirth alle sehen, haben ja so in der Form dann ja nie existiert.
Ja, pass auf, wie Dinosaurier aussahen und wie sie sich verhalten haben und wie sie genau waren, das weiß ja keiner. Mhm. Ne? Also auch letztlich, wie sie ausgesehen haben. Also es beginnt ja immer beim Fund, beim Skelett. So, die Paläontologen machen eine Entdeckung. Das setzt Steven Spielberg 93 auch ganz gut in Jurassic Park um. Da haben wir so einen Top-Shot von einem liegenden Velociraptoren-Skelett in Montana, wenn ihr euch dran erinnert. Mhm. Dr. Grant und Settler, die dann da ausgraben. Das Skelett des Velociraptors. Dann kommt Part 2. Dieses Skelett wird überführt ins Bildmedium seitens sogenannter Paleo-Artists. Das sind Paleokünstler, die einmal ein Skelett, also die Skelette zeichnen im Sinne einer bildnerischen Wiederbelebung. Und die Restauration eines Dinosauriers ist dann quasi wieder mit Weichgewebe, mit Haut und wie er in seiner Paleo-Umwelt gelebt hat. Also die Einbettung wieder in Jura oder in Trias oder in die Kreidezeit, inklusive halt auch der ganzen Pflanzen, die es da gab. Das wird in Jurassic Park auch aufgegriffen, by the way, mit dem Velociraptor in dem berühmten Restaurant-Gemälde. Das ist ein im Set-Design des Parks, im Restaurant. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ja,
in der Schatten dann von dem Raptor über das eigentliche Bild.
Richtig, ja. Das heißt, meines Erachtens ist sich das Steven Spielberg durchaus bewusst in dem Film. Deswegen hat er dann die Paleo-Art direkt in den Park integriert. Und dann sehen wir genau das, was du gerade beschrieben hast, die Lebendigwerdung des Dinosauriers, also dieser Schatten, der hinter dieser Paleokunst dann hervorkommt. Mhm. Fand ich total spannend.
Gerade ja auch aus so einer eher historischen Sache raus. Mhm. Wenn ich das richtig erinnere, dann hat man ja so zum Beispiel vom T-Rex so ein paar Knochen gefunden und dann haben die Leute ja versucht, es zu rekonstruieren. Man hat ja natürlich nicht jetzt wie in Jurassic Park so ein vollständiges Skelett gefunden, sondern man hatte so den kleinen Arm zum Beispiel. Da war ja auch erstmal die Frage, gehört der überhaupt dazu? Weil der ist ein bisschen zu klein eigentlich für so ein großes Tier. Und dann hat man natürlich so ein bisschen versucht, es zu rekonstruieren anhand von dem, was man kennt. Also Eidechsen und sowas und dann hat man ja auch erstmal so einen Jurassic Park wieder einen Schritt zurück gemacht, indem man die Zähne vom T-Rex gezeigt hat. In früheren Darstellungen im Film hat man dem ja tatsächlich so Lippen gegeben, wie Eidechsen, die auch haben über den Zähnen. Und Stand heute ist ja so, T-Rex hätte das eigentlich auch gehabt, sähe nur ein bisschen nicht so furchteinflößend aus, wie halt im Film ist. Also eher so ein bisschen Krokodil- oder Alligator-mäßig.
Ja. Das ist es, auf die letzte Frage auch nochmal zurückzukommen, dass das, was wir nicht wissen, also die Lücken, die Vakanzen, dass die dann von den Paleo-Artists, also von den Künstlern, dann halt geschlossen werden. Das ist dann deren Fantasie, die dann da einfließt. Also zum Beispiel auch die Farbigkeit.
Ja. Ne? Das ist so voll interessant, weil ich habe das Gefühl, ich habe ein und denselben Dino schon in 1000 Ausführungen gefühlt gesehen, weil verschiedene Paleo-Artists dann wahrscheinlich dann die verschieden interpretiert haben. Aber ist es so, glaubst du, dass man sich auch bewusst dafür entscheidet, jetzt auf diesem alten wissenschaftlichen Stand die Dinos zu präsentieren, weil man den Ruf der Saurier nicht kaputt machen möchte? Weil ich habe so dieses Gefühl, dass das Saurier halt einfach wirklich so was ultimativ Cooles sind, wo ganz, ganz viele Leute auch so Spaß dran haben und vor allem man so als Kind so ganz viel Freude dran hat. Glaubst du, dass man so bewusst sich dafür entscheidet, okay, die jetzt nicht mit Federn und so zu zeigen, damit irgendwie noch ganz viele Leute daran Spaß haben?
Oh, darf ich da ein bisschen ausholen?
Natürlich. Gerne.
Okay, also pass auf. Die Frage ist immer, inwiefern Dinosaurier das Bild des Dinosauriers akkurat wiedergegeben wird im Zuge der paläontologischen Wissenschaftsgeschichte. So, ganz am Anfang waren Dinosaurier, also vor den 1960ern, dick, dumm, grau, grün, völlig zu Recht ausgestorben, weil sie so dumm sind, ne? So und so dick sind. So, dann haben wir in den 60er Jahren seitens des Paläontologen John Ostroms die Entdeckung und die Theorie der Warmblütigkeit, die dann von seinem Schüler Robert T. Becker ausgeführt wurde. Und plötzlich kam man dann auf den Gedanken, Moment, Dinosaurier, die sind agil, die sind sportlich, die sind flink. Und dann hat Robert T. Becker eine ganz bekannte Zeichnung angefertigt vom Deinonychus. Das, was wir später dann ein bisschen verfälscht kennenlernen als Velociraptor von Steven Spielberg. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das ist das Spannende, was für den Film natürlich prädestiniert ist, gerade für Steven Spielberg. Du hast die schnellen, die flinken, die dynamischen Dinosaurier, die Jagd machen können. und die gefährlich sind halt auch. Und dass die dann dahingehend instrumentalisiert werden, um Thrill zu erzeugen, um Schrecken zu erzeugen und um Spannung für dieses Genre des Abenteuerfilms oder auch des Actionfilms. Das ist das eine. Und dann hat natürlich noch der Gigantismus und die schiere Größe der Dinosaurier, diese Unvorstellbarkeit, wie groß die sind, dass das natürlich auch für den Film instrumentalisiert wird und im wahrsten Sinne des Wortes wie gefundenes Fressen ist für die Filmemacher. Und da ist nämlich die Frage auch das, was ihr gerade gemeint habt, wie kannst du noch weitergehen mit dieser Größe und mit T-Rex? Und später kloppen sich alle Dinosaurier, ne? Wie in Fallen Kingdom, ne? Der Giganotosaurus, der Therizinosaurus und der T-Rex und was denn noch alles. Aber ich glaube, das ist das. Also einmal die Flinkheit, das Agile, das macht den Dinosaurier spannend und die Größe. Und da sagen wahrscheinlich die Filmemacher, stopp, das reicht uns, weil wir das eben so gut bedienen können für das Genre. Und dafür reicht es. Und dazu brauchen wir diesen Federngedanken gar nicht, weil das würde dann quasi den Thrill schmälern. Das ist so meine Vermutung.
Ja. Sie haben es ja so ein bisschen versucht, in Jurassic Park 2 einzubauen. Da haben sie den Raptoren ja so ein paar Protofedern auf den Kopf gesetzt. Ja. Aber natürlich auch so einen alten lassen, damit das Publikum ja versteht, das ist der gleiche Saurier, beziehungsweise die gleiche Art wie im ersten Teil. Ja,
ja, aber ist es denn genau dieser Thrill von dem ersten Jurassic Park, der dich auch zum Dino-Fan gemacht hat? Oder was ist so dein Werdegang? Was ist generell deine Begeisterung dafür, dass du als Filmwissenschaftler diesen Dinosaurierfilm-Schwerpunkt gewählt hast?
Es ist ja nicht nur der Thrill, sondern es ist halt auch wirklich die Faszination, einmal für die Schönheit und für diese Vorstellung, dass Dinosaurier im Film da sind und sich bewegen und Geräusche machen können. Aber wir wissen, wir werden sie niemals in der Realität sehen können. Aber es gab sie wirklich. Das ist doch eine total faszinierende Ambivalenz. Und die wird ja so schön dargestellt in Jurassic Park, wenn Grant und Sattler das erste Mal den Brachiosaurus sehen auf der Ebene. Mhm,
es sind Herdentiere.
Und das ist dann nicht nur Thrill, sondern das ist wunderschön, auch mit der Musik von John Williams. Mhm. Und man bekommt Gänsehaut. Und weil es genau dieses Faszinosum der Dinosaurier so herrlich cineastisch verpackt. Diese Faszination für das, was wir da sehen, was es so gar nicht mehr geben kann, leider. Aber dass der Film trotzdem eine Art der Begegnung zu inszenieren vermag. Ne?
Aber war das dann auch wirklich dein erster Berührungspunkt mit Dinos? Oder hatte, also was hat deine Leidenschaft für das Thema Saurier erweckt?
Ja, das ist gut. Also, na klar, also ich glaube, aufgewachsen bin ich tatsächlich eher mit den Flintstones, also mit diesem Film mit John Goodman und Rick Moranis.
Ach, die
von 94, also da ging es eher mehr so los. Später dann halt Jurassic Park, wo ich alt genug war, dann das zu gucken. Aber meine Güte, ja, da war ich begeistert. Ne? Und Jurassic Park hat dann natürlich durch meinen filmwissenschaftlichen, beruflichen Werdegang, auch durch die Ausstellungen, komplett so, also tatsächlich auch mein berufliches Leben beeinflusst, ne? Muss ich sagen. Und das ist die Faszination, eben die Dinosaurier zu sehen, obgleich ich weiß, die wird es nie wieder geben.
Okay, aber kannst du heute noch Jurassic Park so genießen oder zerdenkst, du da immer noch so zu viel, dass du so bist, okay, gut, das war nicht akkurat, so sah der Dino gar nicht aus, oder kannst du das komplett auch ausstellen?
Nein, heute ist also, obwohl ich Jurassic Park an die 100 Male geguckt habe, es ist nach wie vor ein Hochgenuss, den zu sehen, ne? Die Kritikerbrille, die kommt jetzt tatsächlich eher jetzt mit diesen Fortsetzungen wie Rebirth oder so, dass ich sage, okay, jetzt gehe ich mal bewusst mit dieser wissenschaftlichen Brille ins Kino und gucke mir mal an, wie akkurat die dargestellt sind oder halt auch nicht. Also dann, da ist mir so die Lust am Auseinandernehmen, okay, zu die Sache. Und verstehe. Jurassic Park ist nach wie vor also ein großes cineastisches Highlight. Also
ja. Wenn die jetzt noch einen Teil machen würden und die würden dich fragen, hey, welchen Dinosaurier hättest du gerne in dem Film gesehen? Welchen würdest du nennen? Welchen würdest du unbedingt gerne mal so inszeniert
sehen? Oh, die haben ja tatsächlich schon sehr, sehr viel bedient in den mittlerweile, oder? Also da ist ja wirklich alles drin, was das Kinderherz begehrt. Mhm. Alles aus den Was-ist-was-Büchern wurde dort schon umgesetzt. Mein persönlicher Favorit, und da habe ich mich sehr gefreut, in Fallen Kingdom, das ist der Baryonyx, wenn ihr euch dran erinnert. Der wurde auch sehr, sehr schön inszeniert. Da haben wir gerade diesen Vulkanausbruch, die sind dann dort quasi in so einer Art Forschungslabor und die Lava fällt dann dort runter und dann kommt dieser Baryonyx aus so einer Art Tunnel und der sieht so ein bisschen krokodil mit so einer Schnauze, ne? So ein kleiner, wie so ein T-Rex-Haft, aber er hat eine Schnauze, ist ein bisschen kleiner als der Spinosaurus und da habe ich mich doch sehr gefreut, den mal so in Action und in Real Life zu sehen. Ja, aber tatsächlich gibt es jetzt keinen mehr, den ich jetzt groß noch mir wünschen würde, weil es wurde schon alles umgesetzt.
Mhm. Ja, aber
habt ihr denn was? Also einen Wunsch noch?
Ich glaube schon, dass meine Favoriten alle schon drin waren. Ich war sehr froh, als dann in den Fortsetzung der Terra Nola noch mal drin vorgekommen ist, tatsächlich. Weil normalerweise wird ja immer so ein Pterodactylus an sich genommen, halt ohne diesen langen Kamm. Aber ich war immer Fan von Terra Nola an sich.
Ich bin sehr großer Fan von Flugsauriern. Ich hätte mir den Raphoruntius mal gewünscht. Da vorne sehen wir ihn auch.
Der lautert wird.
Der gerade nicht die beste Zeit seines Lebens hat. Aber ja, ich bin auch eigentlich bedient. Wie du schon so gesagt hast, also sie machen auch wirklich sehr, sehr viel. Und ich glaube wirklich, die Standardsachen, die haben wir schon alle in der Form gesehen.
Oh, wir haben in Niedersachsen so einen ganz kleinwüchsigen Sauropoden namens Europasaurus. Mhm. Und der ist besonders eben, weil es so ein ganz kleiner, süßer Langhalssaurier ist. Also quasi, du könntest auf dem wie so ein Pony reiten, sage ich jetzt mal. Und der wurde noch nie filmisch richtig umgesetzt. Und das ist so eine Einmaligkeit in Deutschland, dass wir diesen kleinen Sauropoden haben.
Oh, es ist so toll, wie ich jetzt gerade so emotionale Bindung zu einfach nur einem verstorbenen Wesen gerade habe. Aber ich würde es jetzt auch gerne sehen. Aber ich habe auch gerade so ein bisschen rausgehört, du stehst dieser Jurassic World-Reihe ja gar nicht so negativ anscheinend ja schon so gegenüber, weil du hast ja gerade auch noch so ein, zwei Momente genannt, wofür du ja irgendwie doch schon noch Begeisterung hast. Was würdest du generell zu der Jurassic World-Reihe, bevor wir jetzt nochmal intensiv auch über den vierten Teil reden, Was ist dein Fazit so dazu? Vor allem auch so noch im Kontrast zu dem ersten Jurassic Park, der ja diese Begeisterung ausgelöst hat.
Ja, gut, der erste Jurassic Park ist ein Meilenstein der Trick- und Animationsgeschichte, wenn man Dinosaurier betrachtet, und auch narrativ natürlich großartig. So, das klammern wir dann aus. Gut, ich bin Verteidiger, muss ich sagen, auch akademischer Verteidiger von Jurassic World 2015, wie ihr ja schon gemerkt habt. Also ich finde, der hat auch kleine filmsprachliche Finessen, und es gibt eine kleine Charakterentwicklung von Bryce Dallas Howard beispielsweise, und die Filmmusik von Giacchino finde ich auch wunderbar. So, und dann verkommt das Ganze so ein bisschen in, darf ich Trash sagen?
Natürlich,
immer gut, gerne. Okay. Ja, also es wird dann so ein bisschen redundant, und man versucht jetzt zwar frischen Wind reinzubringen, was auch interessant ist, wie zum Beispiel das große gothic-haft anmutende Horrorhaus in Teil 2 Fallen Kingdom. Ja. Ne? Fand ich, also wir haben die eine Hälfte die Lost World-Geschichte, dann die andere Hälfte Spukhaus mit Indoraptor. Das fand ich dann irgendwie interessant, so einen frischen Wind da reinzubringen, aber es ist natürlich.
Es ist drüber. Ich fand es auch drüber. Genauso interessant, aber irgendwie auch drüber. Also es hat ja gar nichts mit
Jurassic Park. Dann ist die Frage so, Jurassic World, Jurassic Park ist ja auch generell schon von der Idee so drüber, dass man eigentlich so eine Idee ja auch begrüßen könnte, oder nicht?
Ja, aber ich glaube, es scheitert dann ganz oft an so, für mich, an so komischen Szenen. Also wenn der Indoraptor da in diesem Käfig liegt und dieser Dino-Jäger kommt und in den Zahn zählen will, und der Dino macht halt für die Kamera kurz die Augen auf und zu. Das ist halt, es reißt so raus. Ja. Und das sind so Kleinigkeiten in den Filmen, die einfach irgendwie fehl am Platz sind, oder auch die schlechten Werbeeinblendungen quasi. Ja. Also wenn gerade in Jurassic World 1 einfach so gefühlt 5 Minuten lang so ein Mercedes gezeigt wird, wie er so richtig schön durchs Bild fährt. Mhm. Das reißt so raus. Das sind so Kleinigkeiten, finde ich.
Ja, aber ja, also von den dreien ist dann wirklich so Jurassic World dein Favorit.
Von zwei, ja, genau. Trilogie. Genau. Und Dominion ist dann, ich weiß nicht, da haben sie sich vertan mit Heuschrecken.
Ja.
Und danke. Also dem kann ich wirklich nichts abgewinnen. Es ist ein großes Story-Wirrwarr auch, bis man überhaupt versteht, warum macht wer was aus welchem Grund. Da muss man wirklich tief in die Materie einsteigen. Ich könnte da eine ganze Doktorarbeit zu schreiben, und ich glaube, selbst die Drehbuchautoren würden es dann noch nicht mal verstehen. Also das war dann narrativ sehr wirr. Der Dominion, leider, trotz dessen, dass sie den Originalcast wiedergeholt haben, aber das hat es dann leider auch nicht mehr so ganz retten können.
Aber wir hatten immerhin auch nochmal so ein Practical-Dino, das erste Mal, glaube ich, wieder diese Jurassic World-Trilogie, das erste Mal, dass im Dinos wieder so Practical.
Ich glaube, im zweiten auch schon so ein paar.
Und der sterbende Brachiosaurus, ne? Dieser lange Hals. Mhm.
Der war auch practical, ja. Und der T-Rex im Käfig, war das zweite oder dritte, wo der da betäubt liegt, der Kopf ist auch practical und teilweise CGI. Also bei mir geht's so, Story ist wirklich hanebüchen, aber ich freue mich tatsächlich auch in diesem Film über jede Dino-Szene an sich. Also wenn ich einfach Dinosaurier sehen kann, ich so, oh, bitte mehr von denen, zeig mehr. Auch wenn ich diese Fluchtszene vor dem Vulkan, ich weiß gar nicht, wie ich die einschätzen soll, weil würden Dinosaurier oder Tiere generell sich so verhalten, also so ein kollektives Flucht Ding draus machen, also ich weiß es gar nicht. Es wirkte dann so ein bisschen pathetisch halt.
Ja.
auch mit dem Brachiosaurus, der so hoch geht am Ende, ist auch ein bisschen traurig, aber auch ein bisschen pathetisch. Wie siehst du diese Fluchtszene?
Die finde ich sehr interessant und sehr spannend, weil es signalisiert, was wir Menschen oder wie wir Menschen den Dinosaurier sozusagen ikonisieren und ihm gewisse Eigenschaften und Storys zuschreiben. Ein brüllender T-Rex vor einem Vulkanausbruch, wie es ja das Poster von Jurassic World Teil 2 auch darstellt, das ist eine Stigmatisierung des Dinosauriers, dass wir Menschen erst machen. Das gibt es schon seit Ewigkeiten. Ich habe zum Beispiel im Landesmuseum auch eine alte Münze, ich glaube von 93, 94 gefunden, die genau das abgebildet hat. Der T-Rex vor dem Vulkanausbruch. Warum? Es ist letztlich ein Symbol für den Kataklysmus, also für das Aussterben der Dinosaurier und die Slasher-Pose des T-Rexes, die sich bereits auch schon in der Paleo-Art seit vielen Jahren ja auch schon wiederfindet. Und dass das jetzt eben hier beides so aufgegriffen wurde in dem Film, halt im Bewegtbild. Deswegen war es auch spannend, das mal möglichst bombastisch im Zuge eines Blockbusters zu sehen. Aber das war dann eben sehr konstruiert und sehr pathetisch und meines Erachtens eine Metapher, eben auch gerade dieser Brachiosaurus dort im Nebel, wie er noch schreiend dann quasi, war schon fast sakral dargestellt, dazu zugrunde geht, dass das eine Metapher einfach war für das Aussterben der Dinosaurier, mit einer Actionsequenz dazu,
Aber, na, ich meine, jetzt sind die Dinos, es ist zu dem Aussterben gekommen und generell möchte ich vielleicht auch nochmal so ein bisschen fragen zu der Art des Realismus von Jurassic Park. So, ist es realistisch, Dinos wieder zurückzuholen? Ich meine, wir sehen ja auch immer so wieder Schlagzeilen, dass man hier auch dieses Projekt mit den Schattenwölfen so aktuell
also, Klimawandel einzudämmen.
Ist es rein theoretisch möglich, diese Grundidee von Jurassic Park umzusetzen, dass die ausgestorbenen Dinos, dass wir die wieder so in der Form zurückzubringen? Und würde es, wenn geschehen, durch diese Mücken? Oder wie würde man es machen?
Nein, also die Fossilien sind so alt, dass man dort keine DNS mehr findet. Die ist verschwunden, die ist weg. Also da geht's schon mal nicht. Und die Bernsteinfrage ist auch spannend und interessant, ne? Das Michael Crichton ja auch zu verdanken, der sich ja diese Gedanken gemacht hat, so wie könnte es denn funktionieren und wie könnte es denn laufen. Aber das, was wir dann tatsächlich im Bernstein von einem Moskito oder von der Mücke sehen, das ist nur die Hülle. Das ist Chitin, die übrig geblieben ist. Also auch da gibt es keinerlei Blutvorkommen mehr oder so, die in Bernstein eingeschlossen sind. Also auch das ist dann letztlich pure Fiktion. Und damit ist es halt auch nicht möglich, tut mir sehr leid, dass man Dinosaurier über diesen Weg.
Okay, das heißt, es ist einfach nur noch wirklich so spekulativ, könnte man sie jetzt wiederherstellen. Okay.
Ja. Und das ist ja auch das Spannende im Film und in der Literatur auch, dass wir uns immer so Gedanken machen, so wie geht denn das? Also wie könnten Mensch und Dinos sich begegnen? Das war damals eben in der Lost World interessant, Lost World-Geschichten, also vergessene Täler, also Biome, die irgendwie noch existieren auf Hochplateaus oder so, The Lost World von 1925 beispielsweise, diese Conan Doyle-Verfilmung oder Reise zum Mittelpunkt der Erde. So, und das ist dann so im Laufe der Zeit auch so ein bisschen ausgelutscht, so ein bisschen ausgenudelt. Dann hat man sich gefragt, okay, wie geht's noch? Ja, eben durch durch die Genetik oder durch Biolabore Dinosaurier halt wiederzuholen in unsere Zeit.
Verdammt. Ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen traurig. Das ist nicht das, was ich in diesem Podcast erfahren wollte, meine Welt zu zerstören.
Und alles ist ja schon entdeckt, ne, durch Google Earth und so weiter. Stimmt. Aber vielleicht, haben wir, noch, vielleicht haben wir ja noch Glück. Und vielleicht finden auf anderen Planeten Dinosaurier.
Genau, so, in der Zwischenwelt irgendwie.
Ja. Im vierten Teil sehen wir jetzt ja auch, da wird ja diese Geschichte aus dem dritten Teil so ein bisschen so von wegen Dinosaurier verbreiten sich auf der ganzen Welt ja wieder stark zurückgefahren, dass sie sich alle so im Äquatorbereich aufhalten. Könnten Dinosaurier denn tatsächlich überhaupt bei uns überleben? Also ja, die Atmosphäre hat sich ja verändert, tatsächlich ist es ja weniger sauerstoffhaltig, deswegen sind Insekten ja auch wesentlich kleiner geworden inzwischen. Könnten die überhaupt bei uns überleben?
Wow, kompliziert.
In Köln.
So. Also in Köln. Also auch Köln. Hier direkt.
Genau hier.
Nein, das hängt natürlich von ganz verschiedenen Faktoren ab, natürlich. Einmal von dem Biom und vom Klima natürlich auch. Und das war ja in Rebirth auch irgendwie eine sehr absurde Prämisse, weil warum sollten, da hieß es ja irgendwie auch, dass die aufgrund des Sauerstoffs nicht mehr überleben können, außer am Äquator?
Ja.
Warum? Also das, also ich, die wollten so ein bisschen den Reset-Button drücken, das habe ich schon verstanden, um möglichst eine Lost World-Story zu erschaffen, damit die da hin müssen zum Äquator und die wieder eine vergessene Insel haben. Okay, verstehe ich. Aber die Basis, also die Erklärung, warum, das war doch absurd.
Ja.
Ne? Vor allem, weil sie ja davor auch tatsächlich, zumindest in der Filmrealität, durchaus mit uns zusammen leben könnten.
Ne? Vor allem hatten sie ja auch vorher, ich glaube, in 2 oder 3 Jahren auch Dinosaurier im Schnee gezeigt tatsächlich, als das möglich war. In der Filmwelt zumindest. Ja, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, das war so ein bisschen sehr so ans westliche Publikum gedacht, so, was ist eine fremde Gegend für die? Ja, Äquator, da ist nie, das ist so unbekannte Welt noch für jetzt USA und Europa, sowas. Und das ist so,
Genau, das ist so der Reiz des Exotischen, tropische Gefilde und wieder so dieser Reiz des Entdeckenwollens, ne? Weil, wie gesagt, alles wurde schon entdeckt. Was haben wir noch vielleicht? Videospiel-Open Worlds, die wir noch entdecken können? Ne? Oder halt der Weltraum natürlich, keine Frage.
Dinosaurier auf anderen Planeten gab es auch in Filmen schon.
Ja, ja, genau, genau. Aber dann immer so die Frage, okay, der Reiz des Exotischen und das Entdeckenwollen und so weiter. Und das hat der Film dann ja doch ganz gut dargestellt, sagen wir es mal so. Auch mit den Bildern von Gareth Edwards, der das ja auch wirklich kann, die Größen darzustellen und die Dimension Thailands sozusagen, wo er gedreht wurde. Diese Dschungelexotik, sage ich mal, das war schon ganz gut.
Ich finde es auch, was ich ein bisschen schade finde, auch im Aspekt, dass wir keine Dinosaurier hinkriegen, ist halt dieses Wahrnehmen dieser Größe. Auch selbst im Kino, finde ich, wird einem nicht klar, wie groß diese Tiere waren. Den größten Saurier, in dem ich mal stand, also im größten Skelett, war ein Argentinosaurus. Der war hier in, ich glaube, in Köln oder Bonn ausgestellt und 30 Meter oder sowas hatte der. Und das war schon sehr spektakulär. Also allein der Unterschenkelknochen ist über 2 Meter groß. Also das war
fantastisch. Ich finde auch so, da halt auch nochmal wieder mal wieder ein Lob an Jurassic Park, weil so neben Practical Effects nimmt man Größenverhältnisse auch nochmal deutlich mehr wahr, als wenn du nur plastisch da irgendwie nochmal ein Template von einem Dino draufklatschst. Also deswegen finde ich da auch, wirkt es gar nicht so krass. Aber wie hätten wir überhaupt so eine Chance, dieses Jurassic World Rebirth-Szenario zu überleben, wenn wir uns da reinstecken? Denn es ist ja auch so, dass das in diesen Filmen ja auch immer so vorgeheuchelt wird, dass wenn man ganz still steht, dass einen nichts bekommt, keinen Dino einen sehen kann. Ist es auch so? Sollen wir einfach nur die ganze Zeit stillstehen? Oder wie würde die wirkliche Konfrontation mit Dinos aussehen?
Also gute Frage. Ich glaube erstmal, wir hätten mehr Chancen zu überleben als die Filmfiguren.
Oh, okay. Weil die alle dumm handeln?
Richtig.
Okay. Ja.
Wir vielleicht anders damit umgehen würden. Letztlich ist, nicht vergessen, die Dinosaurier werden in diesem Film eben als Jäger auch dargestellt oder als besonders in Rebirth dann ja auch als Monster. Und die wollen dann möglichst nur töten und uns auffressen, ja. Insofern denke ich, dass die Moment, war da eine Frage jetzt sozusagen aufs Realistische abgezielt, oder?
Aufs Realistische doch.
Ne? Ja. Also, wenn man denn wüsste sozusagen, wo jetzt die Knackpunkte, also wo die Fähigkeiten von den Dinosauriern liegen und wir einfach damit wüssten, umzugehen, wie Dr. Grant mit dem T-Rex, ne? Dann muss man gucken, wie viel Fakt und Fiktion steckt da drin. Aber ich denke, wenn wir uns ordentlich für so eine Expedition vorbereiten würden und wüssten, welche Dinosaurier da leben und wie die sich verhalten, wir noch einen ordentlichen Paläontologen mitnehmen, könnten wir dieses Abenteuer durchaus überleben.
Ich habe mich auch immer gefragt, gerade der T-Rex auch in Jurassic Park 1 schon, ist ja schon sehr brachial dargestellt.
Ja.
Der rennt ja auch durch Bäume durch und denkt so, ja, so ein großes Tier, ich glaube nicht, dass er sich leisten kann, halt sich irgendeinen Knochen zu brechen. Halt auch. Also ich glaube, ein Beinbruch von T-Rex ist ja meistens wahrscheinlich ein Todesurteil gewesen. Dass die halt so krass Jagd auf Menschen machen oder generell auf Beute, auf Teufel komm raus, fand ich auch mal so ein bisschen drüber tatsächlich. Also ich glaube, dass die nicht so heftig alles riskieren würden, um einen Menschen zu schnappen, weil ist ja auch nicht viel dran.
Und das macht ja das Kino eben, diese Vorstellung des Dinosauriers. Es gibt ja auch, gerade aus den 1920er Jahren beispielsweise, Abbildungen oder auch so Bronzefiguren, die den T-Rex als Aasfresser auch mal zeigen. Und jenseits eben von spektakulären Filmszenen oder so oder den auch in andere Szenarien einbetten, auch heute in der Paläokunst, als schlafender T-Rex, als T-Rex, der sich um Kinder kümmert und so weiter. Ne? Aber das würde dann halt wahrscheinlich nicht gerade geeignet sein für einen großen spektakulären Blockbuster. Ne?
Ja.
Das hat ja The Lost World ja auch ein bisschen versucht auch darzustellen, der mit Jeff Goldblum von, ich glaube, 96, 97, ne? Ja.
97, glaube ich.
Ne? Ja.
Ja. Ja.
So in etwa. In den 90ern.
Ja. damals.
Um nochmal auf diesen einen riesigen D-Rex sprechen zu kommen. D-Rex. Ich finde, das ist so, ja, alleine Name. Sagt schon alles so, wie kreativ man da gewesen ist. Mhm. Du hast ja hier auch zwei Bücher dabei. Generell, lass uns mal so ein bisschen über das Andersdenken von Dinos, beziehungsweise genmodifizierte Dinos reden. Du hast da zwei mitgebracht.
Ja, genau. Einmal The Greatest Adventure und Carnosaurus. Was ich mit diesen beiden Büchern, die waren auch in der Ausstellung zu sehen, Dinosaurier zwischen Fantasie und Forschung, ist eben, dass wir mit Jurassic World Rebirth letztlich einen Bogen zurückschlagen zu genau sowas hier.
Mhm.
Ne? Dino Trash, Dino Action, nur in Literatur. So, und gerade dieses Carnosaurus-Buch ist hochinteressant und da habe ich so eine ganz spannende Anekdote zu. Dann, wenn ich das mal aufschlage, sehen wir hier, ich kann es ja mal in die Kamera halten, eine Widmung. Und in dieser Widmung steht drin, The Original Jurassic Park, Best Wishes, John. So, was hat es damit jetzt auf sich? Also deswegen ist gerade dieses Buch hier von großer literaturhistorischer Bedeutung für die Dino-Forschung. Denn wir haben hier einen Herrn namens John Brosnan, ein Autor Anfang der 80er Jahre, ich glaube 82, 83. Und sein Verleger kommt auf ihn zu und sagt, hey, pass auf, wir stehen kurz vor einem Dinosaurier-Boom. Du musst unbedingt ein Buch schreiben über Dinosaurier, irgendwie in katakombenartigen Konstrukten, die Jagd auf Leute machen und die im Labor gezüchtet wurden auch. Ne?
Mhm.
Und John sagt, ja, okay, mach ich. So, und dann haut er dieses Buch hier raus, Carnosaur. War ein totaler Flop. Das hat keinen interessiert. Der Dino-Boom blieb in den 80er Jahren aus.
Das hat noch ein Jahrzehnt gedauert.
Der kam nicht. So. Aber wir hatten dann so einen Gentleman namens Michael Crichton und der hat auch Carnosaur gelesen in den 80er Jahren und dachte, ach, was der Herr John Brosnan kann, das kann ich auch. Vielleicht sogar besser.
Er hat ja quasi einfach nur sein nicht Future World, wie hieß sein anderer Film? Westworld genommen und quasi das gleiche Setting draufgesetzt. Also Vergnügungspark.
Genau.
Vergnügungspark läuft Amok.
Genau. Richtig, so. Ja. Und dann aber feiert Michael Crichton eben den Durchbruch. Ja. Es kommt Anfang der 1990er Jahre, so knapp 10 Jahre später, zum Dino-Boom. Der arme John Brosnan sitzt dann da und sagt, ja, Crichton hat jetzt die Idee übernommen. Und dann durch 1993 durch Steven Spielberg dann eben hochgefeiert. Mhm. Ne? Große Populärkultur entsteht dort und Dinosaurier-Hype. Und ein Jahr später, das ist jetzt die große Tragik, wird Carnosaur 1994 verfilmt als so eine richtige VHS-Theken-Trash-Kassette. Die Dinosaurier werden da auch nicht mit digitalen Spezialeffekten dargestellt, sondern in so billigen Plastikkostümen laufen die dann da rum.
Sag mal, so
Suit Motions.
So durch den Baum kommt so ein halber Dinosaurier irgendwie gefühlt, so man sieht, das ja, ist alles so billig Rubber.
Auf so einem Parkplatz einfach gedreht mit geil, so Kostümen und 94. So, und jetzt kommt der arme John Brosnan und sagt genau das mit seinem Pseudonym, ist das Harry Adam Knight. Und er sagt deswegen, widmet dieses Buch dann einem Freund, das ist dann das Buch, das im Zuge des Films Carnosaurus entstanden ist, 94. Und sagt so ganz traurig, ne, das ist das originale Jurassic Park. Viele Grüße, John und Harry.
Oh, nein. Oh Mann,
genau.
Das ist so eine richtig tragische Geschichte, vor allem weil er praktisch die OG-Geschichte geschrieben hat und dann
zumindest genau, zumindest so ein bisschen so die Ansätze drin. Deswegen habe ich das mitgenommen, weil ich die Geschichte halt auch so spannend finde.
Sehr tragisch.
Aber der geht so in diesen Fuck, in diese Richtung von Rebirth so rein, wie dass man das wirklich so praktisch diesen D-Rex gezüchtet hat.
Forschungslabor. Eine Gruppe, die dann, also eine Gruppe aus Wissenschaftlern und Militär, die dann systematisch, wenn ich das mal so salopp sagen darf, abgeschlachtet wird. Genau.
Okay,
und letztlich ist dann Rebirth genau ein Brückenschlag zurück zu dem.
Aber glaubst du, dass es so weitergehen wird? Also, dass wir jetzt praktisch in dem nächsten Jurassic World, da kommen wird, weiterhin diese Trash-Schiene fahren werden? Oder glaubst du, dass man irgendwie praktisch das gesamte Franchise nochmal rebooten würde und sich denkt, okay, gut, wir gehen zurück zu den Wurzeln, machen vielleicht sogar nochmal Jurassic Park, einfach nochmal als Remake oder sowas. Oder wie sieht deine Prognose aus für die künftigen Filme?
Das sind eigentlich genau die beiden Extreme, die du gerade genannt hast. Entweder führen wir die Jurassic World und das Genre der Dinosaurier, das ja leider vereinnahmt wird durch die Glocke Jurassic World oder Jurassic Park. Sonst gibt es ja kaum Filme, außer 65 vielleicht mit Adam Driver.
Aber der war auch so.
Ne? Ja. dass diese Jurassic World weiter ad absurdum geführt wird, also dass da im schlimmsten Fall so ein Mecha-Dino auftaucht oder Dinosauroiden, so Hybridwesen oder das wäre das eine. Ich würde mir natürlich Back to the Woods wünschen, also dass die Filmemacher und die Drehbuchautoren sich mal bewusst werden, nochmal die Faszination und die Schönheit der Dinosaurier und dass es uns darum geht. Und das dann noch mal zu inszenieren. Gerne auch noch mal mit einer vernünftigen Lost-World-Geschichte. Oder auch, ich finde, was durchaus noch besser bedient werden kann, ist die Reise auf fremden Planeten auch. Also das mit Science-Fiction-Versatzstücken noch auszustatten. Und dass wir dann dort eine genuine Geschichte erzählt bekommen mit vernünftigen Charakteren und Spaß und Freude haben ausschließlich an Dinosauriern. Ein Paläontologe, ein Kollege, hatte jetzt gesagt zu Rebirth, dass Rebirth eher ein Film mit Dinosauriern ist, aber es ist kein Dinosaurierfilm. Und da muss ich ihm recht geben. Also es waren immer wieder so kleine Cameos, die wir drin hatten, oder so kleine Actionsequenzen, aber es war kein Dinosaurierfilm. Und einmal haben wir diesen Moment der Freude, wenn wir diese großen Langhalssaurier dann dort auf der Weide sehen. Aber so die große Faszination und die große Freude an der Thematik Dinosaurier, wie so ein Kind, das erste Mal so eine Paläokunst im Was-ist-was-Buch oder so etwas sieht und man denkt so, wow, oder so, ich glaube, das hat der Film nicht geschafft. Und wenn es ein Film schafft, wieder dieses Momentum zu erzeugen, der Faszination, dann ist das doch schon mal ein großer Gewinn.
Zu 100%. Also ich gehe damit, ich finde auch meistens so, es braucht ja nicht viel. Es braucht eigentlich nur gute Dinos und die gut in Szene gesetzt und das war's. Also Jurassic Park 1 hat ja auch, sind wir mal ehrlich, eine sehr simple Geschichte, die aber wirklich wahnsinnig toll inszeniert ist und tolle Figuren hat und das reicht. Und zieht uns ja bis heute noch an den Bann. Ja.
Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre natürlich der serielle Bereich. Oh. Dass wir eine hochwertige, hochbudgetierte Serie bekommen, die Dinosaurier im Fokus hat, mit einer elaborierten Charakterentwicklung auch und verschiedenen Subplots vielleicht, die dann das ganze, dieses Dinosaurier-Thema dann vielleicht auch nochmal spannender machen und verschiedene Versatzstücke vielleicht aus Lost-World-Geschichten und aus Genzüchtungen und so weiter dann noch ausgearbeitet werden können.
Wir haben einen Aspekt, wie wir Dinosaurier erleben können, noch gar nicht angesprochen. Wir haben jetzt Wissenschaft und Space. Ja. Was ist mit Zeitreise?
Das ist natürlich auch, ja, klar, das ist natürlich auch eine gute Idee und auch in der Literatur natürlich schon in zigfach. Also eigentlich müssten die Drehbuchautoren in Hollywood einfach nur mal in eine Bibliothek gehen, in so eine fantastische Bibliothek und sich einfach mal so 20 Bücher schnappen, so der 70er Jahre, 60er, 70er Jahre. Da haben wir dann auch die Zeitreisegeschichten drin. Na klar, tolle Idee, bin ich gerade gar nicht drauf gekommen. Aber ja, das wäre natürlich auch eine super Möglichkeit.
Es gab irgendwann in den 80er, 90ern so eine Serie, ich weiß gar nicht, wie die heißt, das ging so eine Familie, die sind mit einem Rafting und durch so einen Tunnel.
Land of the Lost.
Ja, genau, sowas. Sein, und dann landen die aber auch in so einer wissenschaftlich kruden Welt, so zwischen Höhlenmenschen und Dinosauriern einem, nämlich dunkel drin, das war schon recht unterhaltsam. Aber ja.
Und was es noch gibt, ist natürlich, gerade mit Blick auf die Flintstones, die verniedlichte Variante von Dinosauriern. Ja? Also so die Dinosaurier-Kinder beispielsweise, wie in einem Land vor unserer Zeit und so weiter. Also dass da natürlich auch noch Potenzial ist, um uns dort schöne Geschichten zu erzählen, in diesem Jugendbereich.
Ne? Jurassic World hat ja diese Serie.
Ja,
Netflix. Auf Netflix. Weil tatsächlich nicht zu mir, ich habe glaube ich 2 Folgen gesehen, es ist auf Kinder ausgelegt, deswegen habe ich da nicht weitergeguckt, aber ja, tatsächlich, es gibt ja anscheinend so ein bisschen was, was man natürlich auch nicht vergessen hat, sind die Dinos, eine hervorragende Serie, die Lenny noch nicht gesehen hat, aber
die muss ich noch gucken,
sehr ans Herz legen, weil sie wirklich sehr, sehr toll gemacht auch ist, ja, auf jeden Fall. Aber jetzt mal abseits von dem großen Jurassic Park und der Jurassic World Reihe, was gibt's für Filme, wo du sagen würdest, boah, für Leute, die Dinosaurier mögen, diese Filme machen Spaß. Die müssen nicht wissenschaftlich korrekt sein, aber so, genau, so eine zweigeteilte Frage: Was wäre so ein Film, wo du sagen würdest, das ist so eine, da sind Saurier wirklich zumindest in der Zeit korrekt dargestellt gewesen, so Stand der Wissenschaft zu der Zeit. Ja. Und so, was ist so ein Film, der dir einfach auch Spaß macht, auch wenn der vollkommen hanebüchen wäre?
Pass auf, das Interessante ist ja, dass Dinosaurier tatsächlich, bis auf wenige Ausnahmen, bis 2015 immer eigentlich korrekt dargestellt. Also die Dinosaurier haben in der Filmgeschichte und in der Animationsgeschichte eigentlich so gut wie immer den wissenschaftlichen Stand der Forschung dargestellt. Das ist das Interessante. Also gerade wenn wir uns beispielsweise King Kong anschauen oder auch The Lost World, dass wir sehen, ja, das entspricht dem Stand der Forschung. Da kann man sich ein Gemälde ansehen von Charles Knight beispielsweise, das direkt daneben stellen und sagen, ja, die haben das 1:1 so adaptiert. Also Willis O'Brien und Ray Harryhausen später. Und soll ich mal meinen Lieblingsfilm nennen?
Ja, gerne.
Mein Lieblingsdinosaurierfilm, vielleicht auch als Tipp für alle Interessierten und Dinosaurierfans. Das ist Reise in die Urzeit, Cesta do Praveku von Karel Zeman aus dem Jahre 1955, ein tschechoslowakischer Film. Und da geht es darum, dass wir so eine Freundesgruppe haben, so Jungs. Und der kleinste von denen, ich glaube, der will einen lebendigen Trilobiten sehen. Und dann machen die sich auf eine Bootsreise, auf so einem Ruderboot und reisen zurück in die Zeit, auf so eine magische Odyssee durch die Zeit. Und dann sitzen sie in diesem Boot und protokollieren immer alles. Und also man lernt auch was dazu. Das ist ein unterhaltsamer Film, aber auch ein edukativer Film, weil wir viel über die Urzeit lernen. Der wurde auch früher in Schulen beispielsweise eingesetzt. Und meine Güte, ist das ein schöner Film. Da merkt man noch so die Liebe für die Tricktechnik, die Liebe am Thema Dinosaurier und die Liebe quasi so eine tolle Kindheitserfahrung zu erzählen. Und auf was für Ideen die Filmemacher damals gekommen sind, also Karel Zeman und seine Kollegen, die Doppelbelichtung eines Filmstreifens beispielsweise, der Kasch heißt das, um auf der einen Seite einmal die Stop-Motion-Animation zu zeigen, auf der anderen Seite dann halt die Realfilmaufnahmen, die dann zusammengefügt werden oder so Trick- und Bildillusionen, die erzeugt wurden. Das ist unheimlich faszinierend, wenn man das heute, wenn man sich diesen Film heute anschaut. Also kann ich wirklich allen nur empfehlen, diesen Film zu gucken, Reise in die Urzeit.
Ist auf meiner Watchlist jetzt. Dankeschön. Aber so aktuell gute Alternativen zu Jurassic Park World existieren ja anscheinend dann leider nicht, oder? Also 65 war nicht gut. Es gab sehr wenig Dinos. Mhm. Und wenn waren die auch, nehme ich mal an, nicht so akkurat, oder bei 65?
Aber 65 war ja letztlich auch wieder so ein triviales Ding, ne? Und ich glaube, da haben die auch nicht gerade auf wissenschaftliche Akkuratesse geachtet. Meint ihr denn, Frage von mir mal, meint ihr denn, wir könnten Godzilla unter Dinosaurierfilme fassen?
Das muss Marius fragen. Marius,
also, der Godzilla-Experte. Es kommt ja ein bisschen ja auf die Auslegung, welcher Film gemeint ist, weil ganz oft wird er ja quasi so als mutierter Dinosaurier angesehen oder als eigene Dinosaurierart tatsächlich. Dann glaube ich, gab es da noch einen Godzilla-Blubsaurus. Ja, könnte man schon auch mit Gimmicks halt, weil er ist ja mehr so Drache-Dino-Mix dann, weil er ja natürlich auch den Feuerstrahl hat. Aber ja, könnte man auch als Dinosaurier sehen.
Ja, er vereint ja so Versatzstücke, ne? So ja. T-Rex und Stegosaurus. Und es hat ja auch wieder dieses Motiv des sogenannten Monster on the Loose, was ja auch dem Dinosaurier-Genre so eigen ist tatsächlich. Also nehmen wir ein prähistorisches Tier in unsere Zivilisation und dort richtet es dann Schaden an. Ne? So Ishiro Honda hat sich ja auch orientiert 1954 bei Godzilla an diesem Film Panic in New York, Beast of 20,000 Fathoms.
Ja.
Und hat dann letztlich mit Godzilla dann so eine Allegoria gemacht für Hiroshima Nagasaki. Also die Japaner hatten jetzt was sie bezwingen konnten. Und deine Frage war ja gerade so aktuelle Geschichten. Und das ist kein Dinosaurierfilm, aber im entferntesten Sinne dann Godzilla Minus One. Ja. Ne, als Kaiju-Film, also Monsterfilm, ne, wo was Großes dann so eine Stadt dann eben platt macht. Mhm. Wenn wir vom Genre Kaiju-Dinosaurier-Film und Monster on the Loose ausgehen, dann würde ich den da auch noch mit reinnehmen. Obwohl mir bewusst ist, dass das kein Dinosaurier ist.
Ja, und ansonsten könnte man noch sich die Apple TV Plus-Serie, diese Dokumentationsreihe gesprochen von David Attenborough anschauen, oder? Das
ist großartig.
Ja.
Das ist ja so sehr realistisch.
Ich habe jetzt nur an den Narrativen, also an den Erzählfilm gedacht. Mhm. Aber wir haben natürlich noch die Dinosaurier-Dokumentation. Ja, genau, die dann auch sehr sehenswert sind.
Okay. Was ja ganz groß war, ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen ist, das war Walking with Dinosaurs. Mhm. Und da gibt es jetzt eine Neuauflage tatsächlich. Kann man bei uns noch nicht sehen. Ist BBC, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wann die bei uns kommt. Aber ich bin sehr gespannt drauf. Weil als dieser Dino-Hype so in den Ende 90er auch noch da war und diese Dino-Dokus kamen, die hatten ja auch nicht so das Budget. Da sieht man teilweise auch bei Walking with Dinosaurs im Original, das sieht heute nicht mehr so gut aus. Damals war es cool. Mhm. Aber heutzutage, also auch gerade diese Apple TV-Doku, ich fand die inszenatorisch großartig, weil man ja auch so einen anderen Kniff gemacht hat. Man hat das ja wirklich erzählt und inszeniert wie eine wirkliche Doku. Also auch so mit diesen, wie die Kamera in so Dokus positioniert ist, dass man beobachtend ist und halt nicht so filmisch so reingeht. Ja. Und das fand ich halt das sehr faszinierend gewesen. Und dass man halt auch andere Aspekte der Dinosaurier sieht. Also man hat das ja auch ein bisschen aufgegriffen. Ich glaube, in der Apple-Teaser habe ich, glaube ich, dann zum ersten Mal gesehen, dass ein T-Rex schwimmt. Mhm. Und jetzt haben sie das im neuen Jurassic World ja auch aufgegriffen, wo ich mich auch gefragt habe, werden da jetzt einige Leute schreien, nein, was ist das denn? So, und so, ja, aber anscheinend ist das ja auch Stand der Wissenschaft, so dass der tatsächlich ja auch geschwommen ist.
Was allerdings gar nicht ging, waren die Spinosaurier, die ins offene Wasser schwimmen, en masse, um den Mosasaurus zu helfen. Das war dann so ein bisschen fraglich, ne? Aber ja, nochmal, um auf die Dokus zu sprechen zu kommen. Ja, das ist dann quasi Wissenschaft und Paleo-Art vereint in einem. Und die versuchen dann so akkurat wie möglich, das eben gemäß dem Stand der Forschung darzustellen. Hoffe ich. Wir gucken auch mal auf die Federn. Ich bin gespannt, ob die das dann auch so darstellen.
Ja, stimmt. Wir haben jetzt auch ganz viel über sehr viele fiktive Werke gesprochen und generell über dieses riesige Dino-Genre. Ist ja einfach so, dass diese Popkultur, die dadurch entstanden ist, die ist ja nun mal sehr von Wissenschaft geprägt, ob sie jetzt dann akkurat ist oder nicht, aber es beruht sich auf Wissenschaft. Wie ist es umgekehrt? Ist es vielleicht so eine Wechselwirkung da auch da, dass die Popkultur auch die Wissenschaft beeinflusst?
Ja, das ist, ja, gerade das ist ja der spannende Punkt auch, ne? Also ich denke einmal, dass ja auch Naturwissenschaftler und auch Geisteswissenschaftler natürlich durchaus durch die Filme angeregt werden, das zu studieren. Es gab ja eben durch Jurassic Park einen riesen Boom in der Paläontologie beispielsweise damals. Also das regt natürlich an, sich damit zu beschäftigen. War bei mir ja genauso, ne? Also diese Faszination dafür, durch das Medium Film, sich mit dieser Thematik halt auch akademisch, wissenschaftlich, empirisch auseinanderzusetzen, das ist das eine. Und gerade diese Dynamik oder diese Balance so zwischen diesen beiden Gefilden, Wissenschaft und Populärkultur und wie viel Wissenschaft steckt in den Erzeugnissen der Populärkultur. Und ich denke, das ist ein sehr spannendes, so ein sehr spannender Pas de deux oder so ein sehr spannendes Wechselspiel zwischen diesen beiden. Und das ist fruchtbar und ich denke, die beiden werden sich nach wie vor immer weiter ausbalancieren und da wird es bestimmt auch immer weiter ein Spannungsfeld geben und einen Diskurs geben.
Ich finde das so schön, weil du hattest bei unserem Vorgespräch hattest du erwähnt, dass auch sehr viele Dino-Arten so ein bisschen an die Popkultur benannt werden. So, das ist auch, zeigt ja eigentlich nur, dass es ja auch alles Nerds sind und dass die Spaß an der ganzen Sache haben.
Genau, irgendwann wird das natürlich gerne so unter den Teppich gekehrt, dass man dann da so ein Nerd ist. Ne?
Genau,
dann,
weil man ein richtiger Wissenschaftler ist.
Ja. Aber hast du das irgendwie so mitbekommen, wie werden diese Filme, also gerade die Jurassic World-Filme, wie werden die so in der Wissenschaft aufgenommen? Ist das eher so ein Augenrollen oder ist das so, können die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen da auch mal 12 gerade sein lassen und sagen, ja gut, ist jetzt nicht ganz verrückt, aber ist schon cool.
Also ich kann jetzt tatsächlich unmittelbar von meinem Kollegenkreis sprechen. Da ist es tatsächlich mittlerweile mehr das Augenrollen von meinen paläontologischen Freunden und Kooperationspartnern, die dann jetzt gesagt haben, oh, nicht schon wieder ein Jurassic World und ich will schon gar nicht mehr, ich kann nicht mehr, wir haben keine Kraft mehr, das anzuschauen. Und dahingehend, aber das war ganz interessant, auch den Jurassic World Fallen Kingdom beispielsweise, das war ein ganz tolles Erlebnis, da habe ich mit der Kollegin geguckt, die Paläontologin ist und sagt, saß dann da und dachte, wow, ich sitze jetzt neben einer Paläontologin und gucke Fallen Kingdom und wir können danach so in den Diskurs gehen und das war dann auch sehr fruchtbar, einfach mal so ihre Meinung auch nochmal zu hören als Fachexpertin und da dann tiefer in die Materie einzusteigen.
Hat sie die ganze Zeit so während des Films so sich die Hände vor die Augen gehalten? Oder wie sah das aus?
Innerlich.
Okay, ich verstehe. Ja, ich find, das muss ja auch irgendwo so dazugehören, so sich über diese Filme dann natürlich in dem Gebiet dann auch noch so aufregen zu können.
Aber das ist es ja gerade. Ich meine, wir, als Filmwissenschaftler oder vielleicht auch als Paläontologe, wenn ich so frei sein darf, um die vielleicht auch noch mal mit ins Boot zu nehmen. Wir stecken ja sehr in unserer Bubble, in unserer Forschungsbubble drin. Aber natürlich, also es ist schön, wenn man das dann mal ausschalten kann, um einen Film einfach so zu genießen. Film ist ja in erster Linie Unterhaltung. Und ich kann auch durchaus die akademische Brille abschalten und mich einfach mal berieseln lassen und denke, wow, Transformers, Monster, Action, das macht gerade total Spaß in der Hinsicht. Und da muss ich jetzt nicht in dem Sinne auf wissenschaftliche Akkuratesse achten. Also das ist eine Frage der Perspektivität, denke ich, an der Stelle. Obgleich die Paläontologen da dann halt auch natürlich das aufgreifen oder auch wir Filmwissenschaftler und dann beispielsweise auch ein Essay zu schreiben oder ein Sammelband machen, ist das eben akkurat dargestellt oder nicht und das dann halt auch wirklich dann aus der wissenschaftlichen Perspektive dann beleuchten wollen, um eben ja sozusagen auch eine Bildungsmaßnahme dazu ergreifen an der Stelle, gerade im musealen Bereich, ne, dass man das dann erklärt, wie ist es denn eigentlich wirklich, wie sieht so ein T-Rex wirklich aus?
Ja,
dem Forschungsstand.
Du hast ja eben gesagt, Jurassic Park hat ja so einen Boom ausgelöst. Ja. Ist das bei den neuen Filmen auch noch so? Also gehen die Leute auch wieder mehr ins Museum, gucken sich anders als im Film, hat auch noch mal gerne Dinosaurier-Skelette an oder in Ausstellungen, wo es dann vielleicht auch ein paar Animatronics gibt. Wir hatten jetzt hier, glaube ich, im Kölner Zoo war auch, da haben sie Dinos so in die anderen Gehege mit reingestellt, so als Dino-Ausstellung. Ja. Merkt man das dann so, wenn so ein Film rauskommt, jetzt auch, dass Leute wieder Interesse haben, also auch vielleicht auch Kinder, dass dann wieder so ein Boom kommt?
Also Dinosaurier ist ja was, das ist zeitlos. Das fasziniert ja erstmal immer, genau. Klar, wenn so ein Film rauskommt, ist das dann natürlich nochmal so ein Ankerpunkt zu sagen, okay, und jetzt geht's nochmal in die Dinosaurier-Thematik voll rein. Ich war kürzlich im Dinosaurierpark in Münchehagen in Niedersachsen und da hat man wirklich auch nochmal die Freude und die Faszination der Kinder gesehen und der Jugendlichen. Das war wirklich so toll und die laufen da auch rum, teilweise auch mit Jurassic Park-T-Shirts und Papi, guck mal, Dinosaurier und so weiter. Und ich glaube, das ist eine Faszination, die immer da sein wird und immer da ist, unabhängig von einem Film, der gerade rauskommt. Mhm. Nur wenn der Film rauskommt, dann hast du nochmal so einen kleinen Aufschwung, sage ich mal, drin, vorausgesetzt, Kinder können den gucken. Mhm. Das ist jetzt bei unserem D-Rex vielleicht ein bisschen fraglich.
Ja, das stimmt. Der ist nicht so für Kinder.
Also du würdest wirklich so sagen, ich finde es schön, dass du da auch so eine optimistische, euphorische Sichtweise drauf hast, weil bei mir ist immer so die Frage, okay, also kann es auch irgendwann mal sein, dass sich Leute gar nicht mehr für Dinos interessieren, also dass der Dino-Hype ähnlich ausgestorben ist wie die Dinos selbst irgendwann, aber das gerade hat mir eigentlich so sehr viel Hoffnung gegeben, dass du meinst, das wird eigentlich immer Bestand haben, oder? Hm.
Ja, ich denke, das ist eigentlich so eine Universalie, wenn man so möchte. Ne? Klar, ein Dino-Boom kann ausgelöst werden eben durch ein popkulturelles Ereignis, so wie 93 durch Jurassic Park. Kann natürlich auch vielleicht mal durch Videospiele entstehen, sowas wie Ark oder so, dass man anfängt, sich da auch mehr mit auseinanderzusetzen und plötzlich 50 Dinosaurier-Namen in- und auswendig kann und so weiter und sich vielleicht ein oder andere Buch dazu nochmal holt und sich da einlesen will. Also ich glaube, ja, dass die Popkultur uns ja so eine Art Vorlage ja ab und zu mal gibt und sagt, hier hast du ein Erzeugnis, ein Medium, ob Buch, ob Comic, ob Videospiel, ob Film und das ist jetzt sozusagen mein Punkt, sich mit Dinosauriern nochmal intensiver auseinanderzusetzen. Aber generell ist Dinosaurier immer spannend und sie werden auch immer ganz toll und spannend bleiben, eben aus diesen Punkten Größe, sie sind da und nicht da zugleich, sie waren einfach unvorstellbar.
Selbst mit Federn. Selbst mit Federn sind sie. Und ich meine, ich habe gerade mal geguckt hier, Jurassic World Rebirth hat 56 Millionen US-Dollar weltweit eingenommen und ist so aktuell der erfolgreichste Film im Kino, auch gegen Superman und so. Also ich glaube schon, dass das zieht einfach. Egal, wie gut dann letztendlich sogar der Film ist.
Ich glaube auch, dass Leute, also mir geht's immer so, ich habe immer noch Hoffnung dann. Ich denke so, ich will Dinosaurier sehen. Könnte der Film ja auch wieder was werden. Das schreibe ich nie so ganz ab tatsächlich.
Genau,
ich hatte dieses Genre. Ja.
Genau das hatte ich auch. Also ich muss sagen, ich habe vorher keine Trailer geguckt.
Mhm. Und das ist ein sehr guter Einstieg.
Das mache ich schon gern. Bei so vielen Filmen, die man guckt im Kino, vermeide ich Trailer zu gucken. Und zu wissen, Gareth Edwards hat es gemacht und es gibt Dinosaurier. Und meine spannende Frage war, wie inszeniert er die jetzt? Weil er kann ja Größen so toll darstellen, Dimensionen. Und mit so einer gewissen Neugier dann halt tatsächlich ranzugehen, ne? Und zu sagen, okay, wie werden die jetzt hier inszeniert, die Dinosaurier? Was wird uns jetzt Neues hier geboten an der Stelle?
Ja, und vielleicht kommt irgendwann ein zukünftiger Jurassic World heraus, der vielleicht dich, wo die Universal vielleicht mal auf dich zugegangen ist, weil du als Experte, du könntest den auf jeden Fall, glaube ich, so den perfekten Dino-Film uns liefern.
Oh, das wäre cool.
Ey, also ich, Universal, wenn ihr zuschaut, Daniel, einfach mal anschreiben, in die DMs sliden und sagen, hey, konzipier uns da mal was. Ich würde es gerne sehen.
Ich habe eine letzte wichtige Frage.
Okay,
weil wir haben die Frage bereits geklärt. Was ist dein Lieblingsdino?
Der Baryonyx.
Baryonyx.
Tatsächlich. Okay. Ja. Das ist eben, weil der so flink ist, nach uns schnappt und so ein bisschen krokodilhaft daherkommt und so weiter. Ich finde, der hat einfach eine coole Ästhetik, eine coole Optik. Der gefällt mir. Mhm. Was ist so euer Lieblingsdino?
Bei mir, wie gesagt, der Ramphorus.
Achso, ja.
Und bei dir?
Ich war beim Pteranodon und vielleicht der Utahraptor.
Oh, ja.
Ja. Der eigentliche Velociraptor.
Sehr schön.
Aber bist du deinem Dino immer treu geblieben? Oder hat sich das auch mal gewandelt?
Also früher war es der T-Rex, ne? So als kleiner Junge, T-Rex muss sein, ne? Und später, weil ich wusste natürlich im Zuge dieser, also auch der Ausstellungsthematik und so, wird diese Frage eingestellt werden. Ja. Und dann nochmal so geguckt und so in mich gegangen. Und mit welchem Dino kannst du am meisten sympathisieren? Und da kam der Baryonyx dabei raus.
Das finde ich sehr gut. Sehr, sehr sympathisch. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, Daniel, dass du hier warst.
Vielen
und,
Dank.
Ich habe so ein Gefühl, ich habe wirklich was gelernt. Ich habe Filmempfehlungen mitbekommen und ich habe wieder Bock auf Dinos.
Ich auch.
Vielen lieben Dank.
Danke dir.
Ja, toll. Dankeschön.
Vielen lieben Dank an Daniel, dass du uns als Experte gedient hast. Wir hatten zwei Experten da, nämlich dich, Marius und Daniel.
Drei, Lenny war auch.
Nein, ich bin Dino-Enthusiast, aber kein Experte auf dem Gebiet. Es war sehr, sehr toll. Ich finde, man hat noch einiges gelernt. Hm. Und wir lernen jetzt auch noch einiges darüber, was Marius in letzter Zeit geguckt hat.
Cinema Flashback.
Ich sehe hier gerade auf deinem Laptop, dass du
ja
den neuen Netflix-Hit in Anführungszeichen geschaut
hast. Ja, ich habe mich durchgequält durch Monster, The Ed Gein Story. Monster ist ja die Netflix-Reihe, in der es um Serienkiller geht. Und diesmal war quasi so der Vater des amerikanischen Serienmords am Start, Ed Gein, der in diesem Film, in dieser Serie gespielt wird von Charlie Hunnam. Mhm. Und Ed Gein hat in den 1950ern zwei Menschen ermordet, nachweislich, beziehungsweise dazugegeben, und hat diverse Gräber ausgehoben und dient quasi so als Vorlage für Alfred Hitchcocks Psycho, für Das Schweigende Lämmer und Texas Chainsaw Massacre. Und ja, das behandelt diese Serie wirklich komplett. Monster, die Serie ist ja immer ein bisschen kontrovers, was so Realität und Fiktion angeht. Das war ja bei der letzten auch so. Da ging es ja um diese zwei Brüder, die ihre Eltern erschossen haben, die dann auch wieder, ich glaube, dieses Jahr neu verhandelt worden sind, ob sie doch freikommen, und war nicht so. Und man sagt so, in der Netflix-Serie deswegen ist dieser Prozess nochmal angerollt worden, etc. Also da ist schon ein gewisser Impact von Monster. Aber ja, sie muss sich mal gefallen lassen oder zu hören lassen, dass sie gerne sehr künstlerische Freiheit nimmt. Und auch hier bei Monster ist es so, denn wie gesagt, Charlie Hunnam spielt Ed Gein.
Und Charlie Hunnam ist hot.
Charlie Hunnam ist eigentlich hot und es spielt halt in Wisconsin und Ed Gein ist halt so ein Farmer eher. Und es gibt diverse Szenen, da ist er sehr unbekleidet und sagen wir mal so, es sieht aus, als hätte Ed Gein ein Fitnessstudio in seiner Scheune statt eine Schlachterbank.
Was eher so ein bisschen unrealistisch.
Ja, und es passt, da fängt es halt schon an, dass es unrealistisch wird. Und sagen wir mal so, die ganze Serie ist schwer problematisch. Mhm. Also, die nimmt sich sehr viele Freiheiten, ihre eigene Geschichte zu erzählen und wirkt auch so ein bisschen so Hypocrite-mäßig in Teilen, weil es darum geht, dass halt die Story von Ed Gein halt von Hollywood ausgeschlachtet wird. Von Alfred Hitchcock, der in dieser Serie auch vorkommt. Also es gibt diverse Zeitsprünge vor und zurück und du weißt nicht, was passiert jetzt. Und es gibt Sprünge zu Alfred Hitchcock, der irgendwie Psycho dreht und auch dann diese Szenen im Kino gezeigt werden, wo Leute dann rausgehen, weil es so eklig ist und weil es so furchtbar ist. Und ganz komisch. Oder Anthony Perkins, der halt Norman Bates spielt, der eigentlich bisexuell ist, aber noch kein Outing hatte und also eine schwere Zeit für Outings war. Und Alfred Hitchcock ihn anscheinend nur deswegen gecastet hat, weil er Ed Gein so ähnlich ist, weil sie beide was zu verbergen haben. Mhm. Und es gibt eine ganz weirde Szene, ich spoilere auch ganz wild jetzt rum, weil es überhaupt nicht relevant ist. Es gibt eine Szene, da guckt sich Anthony Perkins Psycho im Kino an und kriegt einen Blowjob von seinem Freund. Und es ist so.
Also praktisch so von sich selbst auch ein bisschen angetört.
Also ja, weil er so hin und her gerissen ist. Und es wirkt wie immer bei diesen Serien, es geht um reale Menschen und es geht halt auch um zum Beispiel Anthony Perkins, der auch an AIDS gestorben ist in den 90ern. Und um die Opfer von Ed Gein und Ed Gein selber. Und es wird halt irgendwie so ausgeschlachtet für so eine ganz seltsame Ed Gein-Story, die so gerne künstlerisch daherkommen würde, weil es wird auch getanzt da drin. Mhm. Also Ed Gein hat so diverse Vorstellungen und dann ja, tanzen diverse Serienmörder um ihn herum und sagen, was für ein Vorbild er für sie ist und sowas. Und dann wird auch das Set von Texas Chainsaw Massacre gezeigt und sowas. Also es ist ein wilder Sprung hin und her. Und am Ende, ja, sitzt Ed Gein da, der wurde dann in die Psychiatrie eingeliefert. Mhm. Und dann sitzt er da und erfährt, dass er Lungenkrebs hat. Also Ed Gein stirbt dann halt an Lungenkrebs mit 77 Jahren irgendwann. Und seine Krankenschwester sagt ihm, er soll doch seine Story aufschreiben, weil so viele Leute haben über ihn erzählt und sowas. Und dann sagt er, nee, es wurde schon genug über meine Story erzählt. Und es wirkt so wie so ein Hieb auf Hollywood, die seine Geschichte ausgeschlachtet haben in einer Netflix-Serie, die seine Story ausgeschlachtet hat. Und es ist so weird und denkt sich halt so viele komische Sachen aus. Also zum Beispiel, dass er mit einem Opfer eine sexuelle Beziehung hatte. Und man sieht es halt auch, wie er Sex mit der hat, mit dieser älteren Frau und sowas und ihre Unterwäsche anziehen und sowas. Also es hat schon sehr viele, nimmt sich sehr viele krasse Freiheiten. Und ich saß auch die ganze Zeit da und habe immer nach den Folgen geguckt, was war jetzt echt. Weil Ed Gein war wohl auch beeinflusst von Zweiten Weltkrieg, von Konzentrationscamps. Und es gab Ilse Koch, so eine Nazi-Dings. Und von der gibt es halt auch Comics und Nazi-Protation-Filme. Und dann gibt es so auch Szenen aus dem KZ zum Beispiel, wo dann auch Deutsch gesprochen wird, wo die dann das alles inszeniert wird und das ist alles ein wilder Wust und teilweise so will das künstlerisch irgendwie das aufarbeiten mit vielen Metaphern und ich weiß nicht, also es hat einen ganz komischen Vibe gehabt.
Das ist, also ich muss auch mal kurz sagen, von dem, was du gerade erzählt hast, es klingt, als ob diese Serie einfach viel zu voll ist.
Ja, so. Sie hat drei Enden quasi. Also du denkst, oh, jetzt ist es zu Ende und dann kommt noch eine Szene und dann kommt noch eine Szene. Also es ist so. Wirklich,
es ist, ich finde es aber auch wild, du hast auch gesagt, ich glaube, das kann man jetzt auch sagen, ich meine, du hast ja eh schon gespoilert, dass sie ja wirklich so ein Franchise draus machen, dass sie diesen Marvel-Move machen, dass sie ja am Ende in den Credits erwähnen, diese Person wird das nächste Monster.
Ja, ja, genau.
Also ich finde, das ist so wild, dass man das macht. Ich meine, dieses gesamte True-Crime-Phänomen haben wir ja auch mal einen Podcast drüber gemacht. Ich finde, das ist ganz wild. Vor allem aber, wenn man jetzt halt auch sagen kann, es ist qualitativ nicht mal mehr gut. Also bei Dahmer haben ja sehr viele immer noch gesagt, ich habe Dahmer auch nur so ein paar Folgen geguckt. Mhm. Aber für mich hat das damals irgendwie immer noch so Sinn ergeben. Das ist eine filmisch anspruchsvolle Serie, aber das kann man ja mittlerweile nicht mehr behaupten.
Nee, also Dahmer, fand ich, hatte so einen gewissen Sog. Da war natürlich auch die ganze Zeit so, sollte man das machen mit diesem True Crime, mit echten Opfern spielen, da hat man ja auch sich Freiheiten genommen, so diverse Personen zum Beispiel in eine gewarpt, damit es irgendwie fürs Drehbuch, für die Dramaturgie irgendwie Sinn ergibt. Und gefühlt ist es bei Ed Gein irgendwie noch krasser, weil irgendwie, dann läuft er mit einer Kettensäge durch den Wald und versucht, zwei Jäger zu töten. Also so Texas Chainsaw Massacre-mäßig. Ist nie passiert anscheinend. Nie passiert. Wild. Und es wird trotzdem inszeniert. Und sitzt ja nicht jeder da und liest nach, ach ja, was ist echt, was nicht echt. Und es steht da dick drauf, die Ed Gein-Story. Und es ist halt einfach nur, ja, die haben sie. Das ist genau wie Psycho oder Texas Chainsaw Massacre. Nur, dass sie dann die echten Namen genommen haben von Täter und Opfer. Und das ist halt so. Ach, und es ist halt auch ganz weird inszeniert und Charlie Hammond spricht halt auch, so wie Ed Gein anscheinend gesprochen hat. Und es ist die ganze Zeit ein bisschen so. Ja, das ist wirklich. Das ist schwer anzuhören, die ganze Zeit. Ed Gein konnte jetzt sogar nichts dafür, dass er so gesprochen hat, aber es ist halt so, oh, es ist schon anstrengend.
Ach du Heilige.
Es ist schon anstrengend. Ja, und halt auch, alles läuft auf irgendwie so einen Mutterkomplex raus, auch bei allen Leuten, die da mit drin sind. Und irgendwie, ich weiß nicht.
Ich muss sagen, du hast mir wirklich also gar nicht schmackhaft gemacht. Aber niemand. Also ich habe online so hier auch Bea von Moviepilot, viele Grüße, hat ja auch wirklich auch sehr krass darüber gerantet.
Die hatte ich auch kurz geschrieben, so von wegen, so ich hatte, die hat es durchgeguckt und ich habe gesagt, ich habe zwar Folgen gesehen, fand es schon schlimm. Sie meinte, es wird noch schlimmer und sie hatte recht.
Aber ich finde auch, das ist halt so generell so auch ein Ryan Murphy-Problem, so mit der Inszenierung von Männerfiguren. Ja, gut.
Also, ja, Ryan Murphy, man hat das Gefühl, der hat so eine Formel für sich entdeckt, wie er was machen möchte. Und das ist halt dann auch so. Und das ist super oft bei seinen Produktionen, finde ich, erkennt man seine Handschrift und das ist jetzt nicht immer gut. Weil er will immer zu viel erzählen, zu viel, anstatt sich zu fokussieren und dann driftet es halt so ab und möchte so, ich müsste so erfrischend künstlich sein. Also, nee,
Ja, also ich finde, er hätte halt einfach bei Glee bleiben sollen und gut ist. Ich habe auf jeden Fall ein krasses Kontrastprogramm zu der Ed Gein-Serie. Yes. Ich war nämlich im Taylor Swift The Life of a Showgirl Release-Film, der ja vergangenes Wochenende groß aufgelaufen ist, wo das neue Album von Taylor Swift gefeiert wurde mit einem Release-Film. Und ja, hat sich dieser Film gelohnt? Nein, ich muss ehrlich sagen, ich selbst als Swiftie würde behaupten, nein, es hat so 15 Euro gekostet im Paket, was ich schon so sehr viel finde für so einen 90-Minuten-Film. Und dann besteht dieser Film aus dem Musikvideo zu dem ersten Song The Fate of Ophelia. Mhm. Und dann gibt es noch so Behind-the-Scenes-Aufnahmen von diesem Musikvideo. Und dann gibt es den Rest des Songs immer nur so Lyric-Videos, also wo der Text von den Songs eingeblendet wird. Und die sind wahnsinnig hässlich. Also ich frage mich halt wirklich, wer war der Designer dafür? Weil es gibt so ganz schlimme Kaleidoskop-Effekte und alles mögliche. Also es sieht nicht gut aus. Und ich frage mich dann so, ganz ehrlich, es hätte ein YouTube-Video sein können. Das hätte einfach ein kostenloses YouTube-Video sein können. Und nein, es wird so als gesamter Film ausgeschlachtet. Ja, war okay.
Doch, noch mal lieber Eras Tour gucken.
Noch mal Eras Tour. Also das Ding ist,
Eras Tour ist wirklich cool.
Definitiv noch mal Eras Tour
gucken. Aber hast du das Video gesehen?
Das Video ist großartig.
Das Video ist toll. Das ist ja auch der ganze Dance-Cast von der Eras Tour ist wieder am Start.
Das stimmt.
Und,
ich liebe es, wie toll, dass man mit dir darüber reden kann. Das ist mittlerweile auch so.
Wer ist dein Lieblingsdancer?
Cam natürlich, aber
Beste.
Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass Jan nicht irgendwas mit mir macht.
Ja, aber Cam ist schon...
Alle, die wissen.
Oh Gott. Ich habe das Set auseinandergeschmissen.
Das Ding ist, hier kann man nicht viel auseinanderschmeißen.
Ja, bei Set.
Aber ja, also ich finde, man merkt halt, es ist halt so ein krasser Cash-Grab. Also es ist wirklich so dieses so, okay, gut, guck mal, dieses Album ist ja eh so eines der meistgehypten Alben jemals gewesen. Und dann wirkt dieser Film halt wirklich wie so, okay, gut, wir haben noch eine Möglichkeit, nochmal Geld zu machen. Mhm. Und es ist halt wirklich... Hätte mir dieser Film noch deutlich mehr Mehrwert geboten, dann wäre ich so, okay, gut, verstehe ich das auch voll. Aber ich finde, es ist schon wirklich so ein bisschen, man hat nicht so viel für sein Geld bekommen. Weil es wirklich ist, ich sag's, wie es ist wirklich so YouTube-Content.
Ich hätte jetzt da, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich hätte jetzt so ein bisschen mehr erwartet, dass da vielleicht so ein bisschen Studiomaterial drin ist, so, weil da gibt's ja von Taylor Swift auch definitiv, also gibt's von den alten Alben, gibt es ja diverse Aufnahmen, wie sie im Studio steht, wie sie das mit den Produzenten, wie sich die Bälle hin und her werfen und so ein Kram.
Am besten.
Das ist ja, das hätte ich jetzt erwartet, so ein bisschen dieses Making-of.
Life of a Showgirl. Das ist leider gar nicht. Also das Ding ist hier
vielleicht noch.
Dafür, dass ich meine, das Beste ist diese Folklore-Porn-Session, die es auf Disney Plus zu schauen gibt. Das ist
großartig.
Die ist wirklich fantastisch. Die
kann man so nebenbei auch laufen lassen.
Genau.
Das ist sehr cozy.
Weil da gibt es tolle Interviews, da gibt es schöne Akustikversionen von den Songs. Ja. Deswegen, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich bin aber auch leider generell von diesem Album echt ein bisschen enttäuscht.
Ah, ich weiß, was das Ding ist. Das ist ein Millennium-Album. Das ist für Millennials.
Ja, vielleicht
ist es das. Du bist zu jung für.
Ja, es tut mir leid, aber ich bin auch so, ich brauche keinen gesamten Song über Travis Kelceys Penis. Brauche ich einfach nicht. Und ich finde auch, ich finde, dieses Album war auch leider ein bisschen false advertisement. Ich finde so dieses, es ist halt so dieses, ey, Life of a Showgirl und die ganzen Promo-Bilder, die sie gemacht hat. Und dann ist es im Endeffekt wirklich, wo ist das Showgirl? Wo ist das alles? Wo ist das? Wo ist das hier? Wo ist der Glitzer? Wo ist der, wo ist die
Tiara? Es geht um das Tiara. Life of the Showgirl, nicht um das Showgirl. Also nicht das auf der Bühne, es geht da, dahinter. Ich habe aber tatsächlich gedacht, weil es hieß so, es wird so richtig 90s-Vibes. Und er hat so, Eurodance? Also das ist noch ein bisschen
krass. Oh, Eurodance wäre krass.
Also ich dachte, es wird halt so ein bisschen krasser, so quasi die ein Jahrzehnt später als 1989 zum Beispiel gefühlt. Und dann ging es los und so, Klavier, doch hier irgendwie Folklore. Und dann kommen die Synthes und hat es mich doch schon gecatcht.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe anfangs, war ich doch wirklich sehr enttäuscht und mittlerweile ist so vor allem Fate of Ophelia und Opalite.
Also sehr, Elizabeth Taylor ist auch okay.
Sehr, ja.
Also der Song.
Ja, ja. Das wächst vielleicht noch an mir, aber was
wie
mir
der,
auch.
Wie der Wood, wie die.
Wie der Wood.
Ja.
Knock on Wood.
Wir haben alle verloren.
Jetzt haben wirklich alle verloren. Aber das Ding ist auch, ich fand es auch so krass, gestern, also wirklich so, nachdem dieses Wochenende durchgelaufen ist, also ist tatsächlich das Musikvideo schon online gewesen und ich war so, okay, wow.
Das ist gut.
Dafür habe ich jetzt Geld ausgegeben, Freunde, dass es so zwei Tage später dann auf YouTube kommt.
So
machst du nichts, aber kommen wir mal zu den Kinostarts
der Woche.
Starts der Woche.
Wir waren ja auf dem Fantasy Filmfest vor 2 Wochen, ne? Ist es schon her. Und da laufen immer Trailer und ein Trailer lief da auch rauf und runter. Mhm. Und ich muss sagen, der Trailer hat mir schon ein bisschen Spaß gemacht, bis auf einen Punkt, wo du mir wahrscheinlich zustimmen wirst. Ein gewisser Schauspieler, der da in dem Film mitspielt.
Jared Leto
spielt nämlich in Tron mit, dem neuen Tron-Teil, Teil 3. Und ja, wir haben ihn beide nicht gesehen, aber Alpa hat eine Kritik dazu gemacht. Und es ist quasi Fortführung von Tron Legacy. Ein Computerprogramm kommt diesmal in die wirkliche Welt, nicht andersrum. Und der Trailer sah fett aus, aber ich glaube, der Film ist nicht so fett wie der Trailer. Aber mehr erfahrt ihr in Alpas Kritik, die gestern rausgekommen ist.
Glaubst du eher, dass es Tron Arsch ist?
Tron Arsch, das könnte sein.
Ja.
Vielleicht ist es wird's auch ein Ronny dieses Jahr.
Das könnte auch ein Ronny werden.
Also,
ich bin sehr gespannt.
Also. Der Soundtrack ist von Nine Inch Nails, ne? Also,
ja, ich muss jetzt sagen, für mich kommt nichts an Daft Punk raus, an Legacy.
Wir haben die geführt, nämlich auf Fantasy Filmfest, weil du gesagt hast, boah, es passt nicht. Und da kam meine tolle Interpretation, weshalb es so ist. Weil Daft Punk war im letzten und es spielt in der Welt von Tron und deswegen ist es voll elektronisch und jetzt spielt es in der echten Welt
und
deswegen
die ist
es industrial und deswegen ist es wieder so handmade Trent Reznor mit so leichten Elektro-Einflüssen mit drin.
Ich verstehe.
Weißt du das so?
Okay, gut. Das ist eine sehr gute Interpretation, ich hoffe, Marius.
Dass das stimmt. Oder ja. Der hat einfach nur Bock auf Nine Inch Nails.
Das kann auch sein. wo man auch vielleicht ein bisschen was reininterpretieren kann, ist der Film Amrum. Der neue Fatih Akin-Film und der ist sehr interessant. Es geht um die letzten Kriegstage auf der Insel Amrum und es ist so sehr, sehr interessant. Es ist so ein rein theoretisch sehr schöner, idyllischer Film, wo sehr viele Landschaften gezeigt werden und es ist so eine ganz kleine Geschichte, weil es geht einfach darum, um den jungen Nanning, der ist 12 Jahre alt und der muss seiner Familie ein bisschen aushelfen. Also der wohnt da mit seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern und seiner Tante. Und der hilft viel aus auf dem Feld und so. Und dann gibt's so eine Tom und das Erdbeermarmeladenbrot mit Honigfolge. So, weil er muss so seine Mutter irgendwie so ein Honigbrot besorgen. Also so ein Butterbrot mit Honig drauf. Und dafür muss er dann ganz viel besorgen. Er muss so Sachen tauschen und alles mögliche. Also es ist so eine ganz kleine Quest hat er da.
Warum will die das denn haben?
Sie craved es. Sie craved es wirklich sehr. Sie ist sehr erschüttert, dass der Krieg zu Ende ist. Also,
da wäre ich auch erschüttert.
Also er kommt aus so einem strammen Nazi-Haushalt.
Seine Mutter würde ich aber nicht mehr helfen.
Und da geht es halt darum, dass sie sehr erschüttert darüber ist, dass der Krieg halt jetzt bald zu Ende ist und dass es nicht gut aussieht dafür. Und ja, es ist so eine sehr interessante Geschichte, die ich wirklich so gar nicht. Es ist so schwer. Ich finde, der Film hat sehr viel Potenzial, dadurch, dass es Amrum ist. Und ich habe ein Fable für Nordseeinseln. Weil ich muss sagen, ich bin passionierter NDR-Nordstory-Gucker. Und deswegen habe ich so ein ganz, ganz großes Fable dafür. Ich liebe einfach, in mir ist ein Norddeutscher verloren gegangen. Also moin an der Stelle.
Moin, moin.
Deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, wirklich diese Landschaften zu sehen. Aber man holt irgendwie aus diesem Amrum-Setting nichts raus, habe ich so ein Gefühl. Es werden zwar irgendwie immer schon mal da eine Düne gezeigt, hier oder was und so, aber ich finde, man hätte mehr aus diesem Inselleben noch rausholen können. Also es hat gar nicht so viel Sinn dann im Endeffekt gemacht, dass es dann zum Schluss irgendwie so auf Amrum spielt. Ich finde, da hätte man wirklich noch viel mehr mit spielen können. Und ansonsten ist diese Geschichte wirklich so nett, aber man fragt sich, was wollte dieser Film mir dann am Ende irgendwie erzählen, weil er irgendwie nicht so ein ganz krasses Statement dann irgendwie wagt, sondern mehr so von außen drauf schaut. Und,
also Diane Kruger spielt ja mit und ist jetzt nicht so gegen die Wand.
Nee, auf gar keinen Fall. Also, sie spielt eine Bäuerin, bei der Nanning so ein bisschen aushilft. Also, sie ist
nicht die Nazi.
Nein. Das ist Laura Tonke.
Okay.
Und sie hat ja dieses Jahr einfach so zwei ganz schlimme Mütter gespielt, nämlich in 22 Bahnen und jetzt hier. Und Matthias Schweighöfer spielt übrigens auch mit für ungelogen 30 Sekunden oder so.
Ach so. Er steht bei IMDb darauf auf Platz 2.
Natürlich. Mit Mattes muss man schön werben. Aber ja, also ich finde, das ist ein okayer Film. Also für Amrum Ultras macht es, aber ihr werdet auch vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, dass es nicht so viel von Amrum zu sehen gibt.
Mhm.
Okay. Dann gibt es noch einen ARD-Mediathekentipp von mir.
Zwei sogar haben wir.
Nämlich, da muss man auch mal sagen, ganz ehrlich, die ARD-Mediathek wird ja auch immer zu Unrecht ein bisschen gehatet, weil ich finde, da gibt es hier und dort auch immer was Ansehnliches.
Ich glaube, Goodfellas oder Casino kannst du da auch gucken.
Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Und man kann da auch der talentierte Mr. F. sehen. Das ist eine Doku, in der es darum geht, dass zwei deutsche Filmstudenten einen Film gemacht haben. Und die haben den Film gemacht, Buddy, wo es um so einen kleinen Roboter geht, so einen Hilfsroboter, so einen Animationsfilm, der so in einem Haus aushilft. Und die wollten den bei Filmfestivals einreichen und alles Mögliche. Und der wurde nirgendwo genommen. Und irgendwann haben sie dann eine Rückmeldung bekommen, hey, ihr könnt den Film nicht bei uns einreichen, weil der wurde hier schon eingereicht. Und dann waren die, hä, wie kann das sein? Und dann haben die herausgefunden, dass irgendwo in den USA ein Typ ihren Film als seinen eigenen Film ausgegeben hat und damit wirklich erfolgreich ohne Ende war bei so ganz, ganz kleinen Filmfestivals. Und dann haben diese zwei Filmstudenten sich gedacht, Mensch, wir gehen dem Ganzen mal auf die Schliche und wir versuchen, ihn zu konfrontieren. Und daraus ist dann diese Doku entstanden, die wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte erzählt. Und ich finde, die beiden Filmstudenten sind wirklich sehr, sehr sympathisch. Mein ganz großes Problem mit dieser Doku ist allerdings, dass sie die ganze Zeit gestaged wirkt. Es wirkt irgendwie so die ganze Zeit. Es tut mir leid, aber die beiden Jungs, die sind super sympathisch, aber die wirken irgendwie die ganze Zeit so, als ob sie spielen würden. Und ich war die ganze Zeit so, ist es jetzt doch eine Mockumentary? Ist es wirklich eine echte Dokumentation? Und das hat mich die ganze Zeit kirre gemacht.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Es war wirklich schlimm, aber es ist tatsächlich eine echte Dokumentation. Ich war da aber die ganze Zeit so, es wirkt irgendwie die ganze Zeit so gestaged, aber es lohnt sich trotzdem. Es ist wirklich so eine sehr interessante Geschichte, aber ruft euch die ganze Zeit in den Kopf, die ist echt und nicht gestaged.
Außerdem haben wir auch in der Mediathek eine Serienempfehlung, und zwar läuft da seit Anfang Oktober die Serie Naked. Hinweis, die ist ab 16, die könnt ihr ja nur mit einem Account gucken oder ab 22 Uhr. Und es gibt 6 Folgen und es geht darum, ab wann wird eine Beziehung irgendwie toxisch, kann man zu viel lieben, steht im Pressetext sogar. Und Psychodrama, Love Noir wird es beschrieben. Ich wollte reingucken vorhin.
Aber es ist noch nicht 22 Uhr.
Es ist nicht noch 22 Uhr, da konnte ich noch nicht reingucken. Ich hätte mir kurz einen Account machen können, aber dafür hätte ich keine Zeit mehr.
Aber ich sehe gerade Aurel Merz.
Ja, Aurel Merz spielt keine Hauptrolle, aber kommt drin vor tatsächlich.
Ja. Finde ich gut. Ja, dann werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Ja.
Bevor wir zum Ende kommen, haben wir noch eine Ankündigung. Und zwar, wir haben ja letztens zu Gast im Filmforum NRW und haben Ratatouille geguckt mit euch zusammen, ein bisschen darüber geredet. Und wir haben jetzt schon das nächste Event. Und zwar findet es statt im Dezember. Am 5., am 6. und am 7. gucken wir mit euch zusammen im Filmforum Herr der Ringe. Nein. Alle 3 Teile. Und bald startet der Vorverkauf. Also merkt euch das Datum schon mal. Am 7. November, 18 Uhr. Und ihr bekommt natürlich den Link hier bei CSB. Und dann könnt ihr mit uns Herr der Ringe gucken.
So, dann wären wir aber jetzt an dieser Stelle auch wirklich durch. Wir sind selber zwei Dinos geworden, weil das alles hier wieder so lang gedauert hat. Aber es war mir trotzdem ein inneres Blumenpflücken mal wieder.
Ja,
auch. Und ansonsten könnt ihr auch gerne noch uns bei Spotify folgen und diesem Podcast eine gute Bewertung auf allen Plattformen geben. Das hilft uns sehr. Wir werden an der Stelle raus. Wir hören uns an derselben Stelle nächste Woche wieder.
Genau.
Und euch in den Audiobereichen interessiert das ja eh nicht so ganz doll, wie es hier mit dem Set aussieht. Für euch muss es nur gut klingen. Und das tut es ohnehin. Deswegen
ist gut.
Ciao.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion: Marius Stolz, Jonas Ressel, Xenia Popescu, Lennart Schmitz und Alper K. Turfan. Aufnahme und Schnitt: Paul Gerkens. Grafik und Design: David van Steppold. Technische Umsetzung: Patrick Hochnadel. Setbau und Design: Rüdiger Gai, Benedikt Lange. Stimme im Intro: Engelbert von Nordhausen. Stimme im Trainer: Patrick Roach.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edel Talk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von der Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Funkfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag, 18 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte, schaltet rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.
Das war ein Podcast von Funk.